Growth Mindset heißt, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann lernen, ich kann schlauer werden, ich kann mich und meine Fähigkeiten weiterentwickeln. Wenn wir mit unseren Kindern sprechen, wenn wir uns dessen sehr bewusst sind, dann können wir das bei den Kindern auch ganz klar dieses ich kann das noch nicht sagen, also auch zu sich selbst. Und da ist es super wichtig, auch ein gutes Vorbild zu sein, nicht zu sagen, ach, ich kann das einfach nicht, sondern ich kann das noch nicht oder ich habe das noch nicht gelernt. Das ist ein Riesenunterschied, als ich kann das nicht, ich kann kein Mathe.
Willkommen zum Lifestyle-Mama-Podcast, Ideen für ein besseres Leben. Mein Name ist Christine Brunner und hier geht es um Mindset und Lifestyle-Design, moderne Erziehung, neue Arbeits- und Lebenskonzepte und andere coole Dinge, die dir helfen können, dein Leben besser zu machen. Du willst dein Leben bewusst gestalten und bist offen für neue Ideen? Dann los! Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Charlotte Mahnenschein. Sie ist Mutter von zwei Kleinkindern und hat sich vor 2 Jahren als Organisationsentwicklerin und Coach selbstständig gemacht. Sie berät Firmen und Einzelpersonen, alte Muster und Strukturen aufzubrechen und eine neue, bessere Arbeitswelt zu gestalten. Charlotte, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, zu deiner Arbeit als Coach kommen wir gleich noch. Aber vorher erzähl uns doch noch mal ein bisschen was über deinen Background. Wo kommst du her und was hast du für einen beruflichen Background?
Ja, also ich habe Psychologie studiert und Kommunikationswissenschaften in den Niederlanden, bin aber Deutsche, komme aus dem Rheinland ursprünglich und bin dann in die Niederlande gegangen fürs Studium und habe da dann auch meinen Master gemacht und angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu gehen. Also eigentlich wäre ich auch in die Randstadt gegangen, das heißt Amsterdam, Den Haag oder Utrecht. Aber mein jetziger Mann, damaliger Partner, wollte dann lieber nach Deutschland als Niederländer. Und dann haben wir uns entschieden, dass ich da mal schaue. Und da habe ich dann in der Unternehmensberatung angefangen. Ich habe vorher intern Organisationsentwicklung in den Niederlanden gemacht, in einem Unternehmen. Und bin dann sozusagen von da aus dann in die Beratung gegangen, weil ich Lust hatte, noch mehr zu lernen, noch mehr unterschiedliche Projekte kennenzulernen, mich auch im Bereich Coaching weiterzubilden noch. Und genau, da war das in der Organisationsberatung, war das leichter zu machen als in einer Organisation.
Jetzt hast du 2 kleine Kinder und hast dich vor 2 Jahren selbstständig gemacht. Bei Müttern sehe ich jetzt öfter, dass die sagen, jetzt ist kein guter Zeitpunkt, irgendwas Neues anzufangen oder mich selbstständig zu machen. Das mache ich dann vielleicht, wenn die Kinder größer sind. Aber es ist ja irgendwie nie ein guter Zeitpunkt für Veränderung und man fühlt sich ja nie wirklich bereit für was Neues. Hast du denn den Schritt in die Selbstständigkeit bewusst gemacht? Also ich nehme an, es war eine bewusste Entscheidung. Und lag das vielleicht daran, dass die Selbstständigkeit sich besser mit der Mutterrolle irgendwie unter einen Hut kriegen lässt? Oder woher kam diese Idee?
Genau, also ich habe noch, als ich mein erstes Kind bekommen habe, die ist jetzt 4, da habe ich also halbe mit meinem Mann Elternzeit gemacht. Und da war dann auch klar, dass mein Mann zurückstecken muss, weil wenn ich dann wieder in den Beruf einsteige mit viel Reisen, damals war noch fast gar nichts digital, einfach auch, da war ich dann auch oft weg, nicht so viel wie vielleicht in der Strategieberatung, das dann von Montag bis Donnerstag ist, aber trotzdem war ich auch viel unterwegs. Und da war dann klar, dass mein Mann da einfach mehr aufhängt, was ja auch völlig legitim ist und wir auch vorher abgesprochen hatten. Ich habe dann aber gemerkt, dass es einfach alles genau passen muss und dass immer noch einen doppelten Boden braucht und noch einen für den Fall von Krankheit oder ähnlichen Situationen. Und dass das einfach sehr, sehr viel Kraft gekostet hat und was auch, und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, ich liebe meinen Beruf und ich möchte das auch gerne weitermachen. Und ich wollte auch gerne ein zweites Kind. Ich bin dann eher so, dass ich sage, ich mache jetzt und gucke, wie wir es dann hinkriegen. Planen geht sowieso meistens schief. Also haben wir dann das zweite Kind und dann habe ich gesagt, so jetzt überlege ich in der Schwangerschaft, wie ich es mache und was ich machen möchte. Und mir war eigentlich dann schon auch klar, so wie es jetzt war, geht es nicht weiter, weil bei 2 Kindern ist die Chance, dass ein Kind krank ist, einfach noch größer. Ich möchte auch einfach wieder mehr da sein, vor Ort sein, in der Nähe sein zumindest, also meinen Job machen, aber in der Nähe sein und nicht ganz so weit weg sein, für den Fall der Fälle, dass was ist oder aber auch einfach, um viel mehr mitzukriegen. Und habe dann entschieden, dass ich jetzt erstmal kündige und dass ich mich dann wahrscheinlich selbstständig mache. So habe ich es eigentlich gemacht, weil ich mir gesagt habe, das so will ich sowieso nicht weitermachen und dann gucke ich, wie ich mich selbstständig mache und eventuell kann ich dann immer noch mir einen Job suchen in einem Unternehmen. Also jetzt habe ich das Glück, ich wohne im Rhein-Main-Gebiet, da ist die Chance auf einen Job ziemlich groß. Das heißt, das war immer noch so mein Backup-Plan, aber ehrlich gesagt nicht einer, wo ich gesagt habe, der ist super. Ich wusste, dass ich gerne mich selbstständig machen wollte und dass sozusagen mein Job, so wie ich ihn mache jetzt und so wie ich ihn vorher auch gemacht habe, gerne weitermachen möchte. Und ja, genau wie du gesagt hast, es war leichter zu vereinbaren. Ich konnte leichter sagen, das kann ich noch machen und das wird zu viel. Ich kann auch im Sommerloch ganz entspannt sagen, super, jetzt kann ich mal durchatmen oder jetzt habe ich mal mehr Zeit für die Kinder und muss nicht dann sozusagen das Gefühl haben, ich muss meine 40 oder 32 Stunden oder ähnliches vollkriegen. Genau. Sondern kann da ganz flexibel machen, was gerade ansteht und wie es auch für mich und meinen Partner möglich ist, dann das aufzufangen mit den Kindern.
Naja, finde ich irgendwie eine tolle Geschichte einfach. Du hast auf deiner Webseite auch die Schlagworte stehen, Mut, Mindset und Perspektivwechsel. Und ich meine, das ist auch schnell mal so dahingeschrieben und hört sich nett an, aber was du da erzählst, ist ja schon erstens irgendwie, ja, also mein Mann muss dann da was auffangen, das sagst du so dahin, aber für viele Frauen ist es halt leider nicht selbstverständlich, dass es auf zwei Schultern verteilt wird. Und dann, was ich auch gut finde, ist, dass du sagst, okay, ich habe hier eine Situation und ich habe da eine Anforderung an meine Arbeit und meine Festanstellung erfüllt diese Anforderung nicht. Ja, dann muss ich die wohl kündigen und dann schaue ich mal, was dann da draus wird. Und das ist ja genau das, was du da auch beschreibst, eben Mut und Mindset halt zu sagen, okay, meine Arbeit muss zu meinem Leben passen und nicht, ich muss jetzt mein Leben irgendwie so hinkriegen, dass ich weiter diesen Job machen kann. In deiner Tätigkeit als Organisationsentwicklerin, da hast du ja mit vielen Firmen zu tun, mit kleineren und auch mit Großkonzernen. Und du sagst auch auf deiner Webseite, Veränderung beginnt immer damit, dass man sich den Ist-Zustand anschaut und analysiert, was funktioniert und was muss verbessert werden. Was ist denn dein Eindruck, wenn du jetzt diese Firmen anschaust? Wo sind dann die Bereiche, in denen sich diese Firmen bewegen müssen? Oder wo findet denn da gerade Veränderung statt?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich bin auch in unterschiedlichen Branchen unterwegs. Und da ist es halt auch unterschiedlich, wie zum Beispiel jetzt Corona sich da drauf ausgewirkt hat. Die einen haben weniger, die anderen haben mehr zu tun. Was ich aber eigentlich am allerwichtigsten finde, deswegen steht es da auch so auf der Website, ist, nicht dieses, wir machen jetzt was Neues, was anderes und werfen alles andere sozusagen gefühlt über den Haufen, sondern da ist ja ganz viel entstanden, was auch viel wert ist und auch einen guten Grund hat, warum es so entstanden ist, wie es entstanden ist. Und da erstmal zu gucken, was von dem läuft denn eigentlich gut und zwar auch wirklich quer durch die Organisation, also nicht nur den Vorstand fragen oder den Sachbearbeiter, sondern wirklich mal quer schauen, je nachdem, wie groß die Veränderung stattfinden soll oder wenn es nur in einem Team ist, in dem Team auch wirklich mal zu fragen, was läuft denn wirklich gut und was nicht. Und das ist ganz schön harte Arbeit, sich da den Spiegel vorzuhalten und ganz ehrlich zu sein, was wirklich gut läuft und was nicht so gut läuft. Denn oftmals sind Projekte ja auch ein bisschen Babys von bestimmten Menschen. Da ist ganz viel Energie reingeflossen, ganz viel Herzblut. Und genau das ist auch wichtig zu wertschätzen und nicht einfach zu sagen, so machen wir jetzt nicht mehr, Ende aus, fertig, nächstes. Und damit erstmal anzufangen, das wirkt dann für viele so wie, wir wollen doch jetzt das Neue und uns nicht mit dem Alten aufhalten. Aber nur wenn, in meinen Augen, sehe ich so, wenn das gewertschätzt wurde und auch wirklich sich mal angeguckt wurde, was läuft denn davon gut, kann dann auf einem guten Fundament sozusagen eine weitere Veränderung stattfinden. Und wenn ich alles über den Haufen werfe und einfach sage, ach, brauchen wir nicht mehr, dann verliere ich einmal die Mitarbeiter, die da hart daran gearbeitet haben und verliere ich das Wissen und all das Können und das, was da drin ist, was ich eigentlich brauche, um weiterzubauen und weiterzuentwickeln. Und das ist in meinen Augen das Allerwichtigste, wenn man so eine Veränderung startet oder damit anfängt. Und wenn du so fragst, was sind so die Bereiche, wo die Organisation Entwicklungsbedarf haben, glaube ich, ist es wirklich super unterschiedlich und trotzdem ist eine wichtige Sache, den Menschen wieder mehr zu sehen, also auch den Einzelnen zu sehen und zu sehen, dass es Sinn macht, sich auf diesen zu konzentrieren und dass das nicht verlorene Zeit ist, sondern dass sich das 100-mal wieder auszahlt, wenn ich die Menschen wieder sehe und eher an die Haltung gehe und ans Mindset, wenn ich über Veränderungen rede, anstatt über Organigramme zu reden oder Systeme. Denn der es nachher wirklich ausführt und wodurch es dann lebt und eine Kultur, eine neue Kultur, eine andere Kultur entsteht, das ist durch den Mensch oder die Menschen und nicht durch ein System, ein Organigramm oder irgendeine Struktur, die ich aufsetze.
Hm. Ja, weil es ist ja schon so, dass man so die letzten Jahrzehnte eher das Gefühl hatte, quasi man muss ja froh sein, dass man einen Job hat und man ist ersetzbar und man kann jetzt keine großen Ansprüche stellen. Und ich glaube halt gerade als Frau, besonders mit Kindern, wenn man dann halt gerne halbtags arbeiten würde oder, keine Ahnung, dann halt öfter fehlt oder halt bestimmte Projekte dann nicht machen kann, weil man halt um 15.30 Uhr gehen muss und unflexibel ist, da hat man halt irgendwie das Gefühl, man ist dann weniger wert als Arbeitskraft. Und das ist das, was da irgendwie so traurig ist.
Es ist ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, unflexibel ist. Ich glaube, es gibt keinen Mitarbeiter, der so flexibel ist wie eine Mutter. Also wenn man als Mutter nicht flexibel ist und da versucht, nämlich agil schon auf die Situation wieder drauf einzuspielen, um jetzt mal bei dem Wort, bei dem Trendwort dann zu sein, glaube ich, also dann hat man als Mutter kaum eine Chance. Und genau das ist das, was, glaube ich, unterschätzt wurde. Also die persönlichen Fähigkeiten von einer Mutter oder auch die persönlichen Fähigkeiten von anderen Personen. Also, dass das meiner Einsicht dann unterschätzt wird, denn das ist das, was das Unternehmen weiterbringt. Natürlich nicht ausschließlich und nur, aber das sollte wieder mehr in den Fokus gerückt werden, auf jeden Fall, ja.
Ja, es ist ja auch immer die Rede von der neuen, besseren Arbeitswelt, die da geschaffen wird und so weiter. Aber wie definiert sich denn bessere Arbeitswelt oder was ist denn da dann besser? Wie würdest du das definieren?
Genau, das ist auch interessant, dass du das sagst. Wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, ja, wir wollen es irgendwie New Work, alles besser, alles anders machen, dann frage ich erstmal, was versteht ihr darunter? Was ist euch da wichtig? Also das ist super unterschiedlich. Und ist auch in einem Unternehmen ja nochmal super unterschiedlich. Also was ein Vorstand sagt oder was ein Geschäftsführer oder die oberen Führungskräfte dann oftmals sagen, so was sie darunter verstehen und was vielleicht auch ein Mitarbeiter dann versteht, der in der Produktion steht zum Beispiel. Das ist für die was ganz anderes. Was ist besser? Also wann wird es besser? Wann fühlt es sich für mich besser an? Das sind Fragen, die ich dann auch stelle. Für mich ist es ehrlich gesagt vor allem, wenn ich das Gefühl habe, als Arbeitnehmer, ob es jetzt Führungskraft ist oder nicht, oder Mitarbeiter, das ist völlig egal, aber dass ich das Gefühl habe, dass ich gerne zur Arbeit gehe und auch in so einen Flow kommen kann. Und damit bin ich extrem leistungsfähig. Das heißt, es zahlt sich für das Unternehmen aus. Das wird ja oft so dargestellt, dieses Feel-Good-Management, die sollen alle glücklich sein. Was bringt uns das schon? Ganz viel. Also da gibt es genug Studien, die zeigen, dass die Leistungsfähigkeit erheblich zunimmt und dass das sehr gut ist. Jetzt gibt es dann wieder die andere Seite, die sagt, die sollen sich nur gut fühlen, damit sie gut leisten. Ist auch fatal, ne? Das ist immer so eine Waage, wo man so gucken muss, klar. Aber für mich ist es, wenn es den Menschen damit gut geht und sie in so einen Flow kommen können, das heißt genau die richtige, den Maß an Unterforderung und Überforderung, das heißt so genau in der Mitte, ich bin so ein bisschen herausgefordert, ich habe das Gefühl, ich kann wirklich meine Stärken zum Einsatz bringen und kann dann wirklich was leisten und habe auch einen Mehrwert und spüre den auch, einen Mehrwert fürs Unternehmen und weiß, was er ist und spüre diesen auch, das ist, glaube ich, in meinen Augen besser. Also dann ist das so ein Stück für die neue Arbeitswelt. Wenn es jetzt aber um Digitalisierung und Ähnliches geht, also um diese ganzen Themen, die da drumherum sind, das ist meiner Meinung nach das, was das unterstützen sollte und was dazukommen sollte und was helfen sollte, dass man genau in dieses Gefühl von, ich kann meine Stärken einsetzen, ich kann Mehrwert bieten und ich bin leistungsstark, wenn ich das sein möchte, dass man da sozusagen die Kombination bringt und dass das unterstützend ist, die Digitalisierung zum Beispiel oder ähnliche Tools, Methoden, dass die sozusagen eher genau zu diesem Flow hin helfen, aber nicht das vorrangige Ziel an sich, in meinen Augen.
Ja, es ist ja auch so, dass die Arbeitswelt sich so schnell verändert und wenn man da auch jetzt vielleicht ein paar Jahre ausgestiegen ist, weil man Kinder bekommen hat oder irgendwas, dass man halt vielleicht auch total verunsichert ist, was da jetzt abgeht mit diesen ganzen neuen Methoden und so weiter. So wie ich das verstehe, diese flexiblere Arbeitswelt bedeutet ja auch, dass man sich mehr aktiv einbringen muss. Du hast mehr Selbstverantwortung, musst flexibler sein und so weiter. Aber siehst du auch, dass da manche Menschen einfach total überfahren sind damit? Und wie kann man solche Leute dann mitnehmen? Oder wie finde ich da den Einstieg? Was wird denn da von mir erwartet als Mitarbeiter?
Ja, das finde ich jetzt auch nochmal ein guter Punkt. Das ist, also einmal geht es auch darum, ist das echt oder ist es nicht echt? Also darf ich wirklich entscheiden oder wird nachher doch wieder anders entschieden? Ne? Also das ist auch nochmal ein Unterschied, weil dann habe ich all die Energie da reingesteckt und habe was entschieden und dann wird die overruled so, also wird da drüber weg entschieden von den höheren Hierarchien. Das ist zum Beispiel was extrem demotiviert, super viel Kraft kostet und auch denen es eher schwerfällt, da reinzukommen, die eher demotiviert. Um jetzt mal auf Mütter konkret einzugehen, da habe ich eher ehrlich gesagt das Gefühl, zu Hause entscheiden die alles selber. Da managen die alles zeitgleich, entscheiden für gefühlt 3, 4 Leute gleichzeitig mit, versuchen alle Bedürfnisse abzuwägen, zu schauen, was geht und was geht nicht und wie kriegen wir das alles unter einen Hut. Das heißt, die haben das normalerweise schon im Blut und dann kommen sie aber in die Arbeitswelt und dann kommen da irgendwelche fancy Begriffe und das noch und die Methode noch und dann haben wir irgendwie die Struktur verändert und dann ist es so eher, glaube ich, so ein Gefühl von, ich bin abgehängt, was rein informativ stimmt, meiner Meinung nach rein fähigkeitsmäßig eher nicht, weil die haben das zu Hause mehr als genügend wirklich praktiziert und wahrscheinlich meistens auch sehr erfolgreich hinbekommen. Das ist natürlich dann immer die Frage, wie gut werde ich abgeholt, wie offen darf ich Fragen stellen, das ist auch eine Frage von psychologischer Sicherheit, die extrem wichtig ist in Teams. Das heißt, wie sicher fühle ich mich, auch einfach irgendwelche Fragen stellen zu können? Also wo anscheinend alle wissen, was gemeint ist, aber ich frage, was meint ihr denn damit? Meistens ist es übrigens so, wenn ich diese Fragen stelle, das ist der Riesenvorteil, wenn man von außen reinkommt, kann man ganz viele dumme Fragen stellen. Das tue ich dann auch und dann wird klar, alle haben ein anderes Bild oder es wissen gar nicht alle. Also es sind erstmal nur Worthülsen.
Vielleicht können wir auch mal kurz definieren. Also normalerweise ist es ja so in einem Betrieb oder in einer Organisation, dass, was weiß ich, oben gibt es einen Chef und dann gibt es irgendwie ein Management. Und die entscheiden, was gemacht wird und geben dann die Aufgaben nach unten weiter. Und die Aufgaben werden dann ausgeführt. Und was jetzt halt irgendwie so als die neue Arbeitswelt daherkommt, oder vielleicht kannst du es auch besser erklären, dieses agile Arbeiten heißt ja eigentlich nichts anderes als, dass man viel mehr Entscheidungen nach unten weitergibt und dass die Hierarchien flacher sind und dass einfach viel flexibler schnell entschieden wird. Oder erklärst du, vielleicht kannst du es besser erklären.
Genau, also Entscheidung nach unten weitergeben, dann werde ich hellhörig, weil dann ist es so mehr so, ach, macht ihr mal. Aber wenn es genau, wie du sagst, schneller und flexibler Entscheidungen getroffen werden können, darum geht es auch im großen Teil wirklich die Entscheidung da treffen, wo sie auch die Auswirkungen hat und wo alle Infos sind. Wenn ich da oben Bereichsleiter oder Vorstand bin, was kriege ich mit von dem, was da unten sozusagen, ich sage jetzt mal als Beispiel Sachbearbeiter, am Telefon wirklich passiert? Wenn ich dann da oben eine Entscheidung, also bis da oben angekommen ist, dass da eine Entscheidung fällig ist, die dann entschieden wurde, dann ist die Frage, ist es dann noch notwendig oder hat die Zeit es sozusagen eigentlich schon gelöst oder halt auch nicht gelöst? Und das ist das eine. Und das andere, was entscheidet derjenige, der da oben sitzt? Für den, der da unten sitzt, wie viele Infos hat der wirklich und wie weiß der wirklich, was da passiert? Und das ist zum Beispiel ein Aspekt bei Agilität, das Thema, dass die Entscheidungen da getroffen werden, wo die Infos sind und wo auch die Auswirkung im Endeffekt am größten ist. Bedeutet aber auch, und das ist etwas, ist es groß, also Netzwerke, übergreifende Netzwerke geben muss, denn meine Entscheidung kann ja auch Auswirkungen auf die anderen haben. Dieses Silo-Denken muss sozusagen aufgelöst werden, ein ganzes Stück. Und sollte sozusagen eigentlich gesamtheitlich aufgelöst werden. Es muss ein ganzes Stück abgebaut werden, damit das überhaupt möglich ist. Ich mache das eher gerne schrittweise. Und dann, wenn das ein Stück runtergefahren ist, kann man mehr mit den Entscheidungen agieren und dann sozusagen Schritt für Schritt das verändern. Da geht es dann ums Thema Entscheidung. Und ansonsten geht es aber auch viel um, dass jeder in seiner Kraft arbeiten kann, ne? In seiner Stärke arbeiten kann. Das heißt, was ich besonders gut kann, dass ich das auch machen kann. Und nicht, weil ich irgendeine Rollenbezeichnung habe, darf ich sozusagen bis dahin machen und muss es dann über den Zaun werfen für den Nächsten. sondern dass es da eher darum geht, kundenbezogen dann zu arbeiten und für den Kunden, für den ich dann arbeite, gemeinsam als Team effektiv etwas zu schöpfen, also Mehrwert zu bieten, eine Wertschöpfungskette bezogen auf den Kunden und nicht bezogen auf irgendeine Struktur oder Hierarchie.
Vielleicht versuchen wir jetzt nochmal den Bogen zu finden zu Mut, Mindset und Perspektivwechsel, weil ich fühle mich davon auch persönlich jetzt total angesprochen, weil ich es halt auch liebe, den Status quo in Frage zu stellen und diesen Drang habe, mich immer zu verbessern, egal wo ich jetzt stehe, du kannst es immer verbessern. Und es mir jetzt auch nicht in irgendeiner Situation gemütlich mache und sage, okay, das ist jetzt der Status quo, sondern immer zu pushen und zu gucken, wo kann ich mich verändern, wo kann ich mich weiterentwickeln. Aber viele Menschen tun sich halt einfach schwer mit Veränderungen. Und du hast ja auch diesen psychologischen Background. Warum tun sich Menschen denn so schwer mit Veränderung? Und warum wollen wir denn immer in unseren gewohnten Routinen bleiben? Und warum wollen wir nicht das Neue ausprobieren, auch wenn es vielleicht sogar besser ist?
Genau, also das ist natürlich auch nochmal von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich. Wie du sagst, du bist da interessiert und dir ist das wichtig, anderen fällt es schwerer. Einmal ist das wirklich auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Wie schwer fällt mir sowas? Heißt nicht, dass man nichts verändern kann, ne? Aber wie schwer fällt es mir an sich? Warum fällt es uns schwer? Also erstmal ist es das, was gerade, der Ist-Zustand, den kenne ich. Da ist die Risikoabwägung viel leichter als das, was da kommt. Also du sagst, wenn das andere viel besser ist, das weiß ich ja noch gar nicht sicher. Also ich habe es zumindest auch noch nicht am eigenen Leib erfahren. Mütter kennen das oft auch beim ersten und zweiten Kind. Beim ersten Kind sagt einem jeder, das ist nur eine Phase, das geht wieder vorbei, das läuft schon. Und beim zweiten Kind habe ich das einmal erlebt. Ich vertraue meistens dann darauf, vorausgesetzt die äußeren Umstände sind ähnlich. Ne? Da kann natürlich sich auch nochmal was ändern, aber vertraue ich darauf, das geht wieder vorbei. Weil ich habe das einmal wirklich am eigenen Körper erlebt. Und das ist etwas, was auch Fluch und Segen ist sozusagen. Es heißt, es ist für uns schwer, dann da aus diesem Ist-Zustand, aus dem warmen, gemütlichen rauszukommen, aus der Komfortzone rauszutreten. Und gleichzeitig ist es aber auch etwas, das zeigt, wir können das üben. Umso häufiger wir das tun, umso leichter fällt uns das. Das heißt sozusagen, wir können Mut üben, wir können Veränderungen üben. Und das ist etwas, was wir wirklich im Alltag üben können. Und das ist was, was ich auch im Coaching immer wieder gucke, dass es sozusagen nicht nur, wir sind da im Coaching und dann machen wir was oder in der Teamentwicklung oder in der Bereichsentwicklung, sondern dass es etwas ist, was im Alltag stattfinden kann und sollte. Weil sonst ist das so eine Bubble und dann verändert sich dann doch nicht so richtig was im Alltag, weil dann bin ich ja so im geschützten Raum im Coaching, dann gehe ich raus und dann ist sozusagen mein Mut oder meine Ideen dann wieder weg. Und dafür ist es wirklich wichtig, im Alltag das mal zu üben, wenn man das möchte, im Kleinen. Und das ist zum Beispiel etwas, was Mütter extrem üben müssen durch Kinder, also Väter eigentlich auch, weil vorausgesetzt, sie sind viel bei ihren Kindern. Da verändert sich dauernd irgendwas. Und das ist schon eine Art extreme Veränderungsbereitschaft, die da getrainiert wird. Da wird das ein bisschen fremdgesteuert natürlich auch, ne? Weil durch das Kind. Ich kann das aber auch aus mir heraus üben. Das heißt, mir Dinge überlegen, die ich mal teste. Also man kann das aus der Angstseite angehen. Wovor habe ich Angst? Ich schreibe es mal auf und also ich ordne sie dann so ein, wo habe ich am meisten Angst, wo ich am wenigsten Angst vor diesen Sachen und dann begegne ich mal meinen Ängsten, wie zum Beispiel eine Spinne anfassen oder, also ne, das kann dann von groß zu klein kommen. Sowas kann man machen, man kann es aber auch aus der Mutseite machen. Was kostet mich Mut? Denn Mut ist nicht keine Angst haben, sondern seine Ängste zu überwinden. Aber was kostet mich Mut im Kleinen? Oder was habe ich noch nie gemacht? Kann man auch zum Beispiel mit nackten Füßen übers Gras laufen. Mögen manche Leute nicht oder haben sie noch nie gemacht, weil sie einfach noch nicht dazu gekommen sind. Dann gehen sie einfach mal wohin und machen es. Also das sind so mini kleine Sachen, die ich tun kann. Nackt tanzen, also vielleicht ja. Mit geschlossenen Gardinen.
Ja, ich musste jetzt mal, weil das ist ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen so, wir machen jetzt so eine Übung. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wir sind ja 2011 ausgewandert und das war auch, du hast keine Möglichkeit für Neuseeland irgendwie eine Aufenthaltsgenehmigung vorher zu bekommen. Das heißt, du fliegst dahin, und hast dich bestmöglich vorbereitet, aber du musst dann vor Ort auf Jobsuche gehen und hoffen, dass es irgendwie hinhaut. Und wir haben dann irgendwie unsere Wohnung aufgelöst, sind hierher gekommen und haben halt das Beste gehofft. Und prompt habe ich tatsächlich einen Job gefunden. Und es war halt auch so ein Verlassen der Komfortzone, wo ich dann gesehen habe, boah, krass, einfach mal machen und es funktioniert auch. Genau. Und das hat dann total geholfen, als wir dann 4, 5 Jahre später entschieden haben, wir wollen die große Stadt verlassen, wir wollen jetzt aufs Land ziehen und wir wissen auch nicht, was wir da dann arbeiten. Und da war es dann auch wieder so, ach naja, wir machen das jetzt einfach mal, dann sehen wir schon, was passiert. Und dann kam es halt durch irgendwelche Umstände so, dass ich den Job, den ich in Auckland in der Großstadt hatte, dann behalten konnte und remote weitermachen konnte. Und so habe ich echt einige Schritte im Leben gemacht, wo ich immer wieder einfach gesprungen bin mit der Hoffnung, mit dem Vertrauen, dass es schon irgendwie funktionieren wird. Und es hat immer geklappt. Und je öfter man das macht, desto mehr hat man da Bock drauf und desto mehr lernt man auch, was kann denn schon passieren? Natürlich macht man keine Schritte, wo man jetzt keinen Plan B hat. Man überlegt sich schon, was wäre denn jetzt, wenn es nicht klappt und bereitet sich da irgendwie bestmöglich drauf vor. Aber dann einfach zu springen und zu sagen, oh, das wird schon irgendwie, also da bin ich echt voll auf den Geschmack gekommen, muss ich sagen. Ja.
Ja. Ja, das Gehirn lernt auch, also das ist ja auch nochmal zu diesem, wieso fällt uns das schwer? Das stellt natürlich auch Verbindungen, Synapsen her, die es vorher nicht hergestellt hat, ne? Die einfach nicht da waren, weil nicht gemacht. Und das ist wirklich was, das Schöne, dass sich unser Gehirn unser Leben lang weiterentwickelt und dass wir genau durch sowas, wie du es gerade beschrieben hast, es einfach Schritt für Schritt uns sozusagen zu mehr Veränderungen ermutigen können, uns selbst. Also jeder für sich und auch merken, was ist das Schlimmste, was passieren kann, was ist das Schlimmste, was schon mal passiert ist, ne? Wie bin ich damit umgegangen, auch so die eigene Resilienz da auch nochmal zu stärken, um mit schwierigen Situationen dann im Endeffekt auch umgehen zu können.
Ja, und gerade als Mutter hat man ja auch immer wieder irgendwelche Situationen, wo, was weiß ich, oh, das Kind hustet jetzt schon echt ziemlich krass, muss ich jetzt irgendwie zum Arzt gehen oder nicht oder wo man halt irgendwie so Entscheidungen treffen muss oder Situationen ausgesetzt ist, denen man vorher einfach nicht ausgesetzt war und man so ein bisschen die Kontrolle verliert. Also für mich war es, eine Freundin hat irgendwie zu mir gesagt, die hatte dann auch irgendwie ihr zweites Kind und dann kam irgendwie der Satz von ihr so, ich habe die Kontrolle über mein schönes, organisiertes Leben verloren oder irgendwie sowas, weil du halt mit Kindern dich dann natürlich irgendwie reinwirfst und dann so viele Situationen auf dich zukommen, wo du auch sagst, was weiß ich, du bist krank oder das Kind ist krank und du hast aber irgendwie ein Projekt zu machen. Situationen, die eigentlich auf dem Papier nicht lösbar sind und die du dann aber trotzdem irgendwie hinkriegst und es dann auch immer irgendwie klappt.
Genau, genau. Du hast sie vorher vielleicht schon theoretisch durchgespielt, aber meistens ist es mit Kindern so, dass du sie noch nicht mal theoretisch im Kopf durchgespielt hast und dass du sie denen einfach ausgesetzt bist und es dann damit umgehen musst.
Sich irgendwie selber mit diesen Themen zu beschäftigen, mit Mindset und so weiter und offen für neue Sachen zu sein, ist eine Sache. Für mich spielt halt auch immer der Punkt Erziehung mit rein. Und wie kann ich meinen Kindern mitgeben, probier Sachen aus, gib nicht gleich auf. Vielleicht kannst du noch mehr irgendwie zum Thema Mindset erklären und was der Unterschied ist zwischen jemandem, der gerne sich verändert, der nach Veränderung sucht und jemandem, der lieber in seiner Komfortzone bleibt und wie man sich vielleicht auch verändern kann von der einen zur anderen Persönlichkeit.
Ja, also da passt ganz gut von Carol Dweck, das ist Fixed und Growth Mindset, vielleicht hast du das auch schon gehört. Da gibt es sehr viele Studien zu und das ist super interessant, weil es für uns, für jeden von uns machbar ist, sozusagen sich da zu reflektieren und damit auseinanderzusetzen. Carol Dweck hat herausgefunden, dass es sozusagen Menschen gibt mit Fixed Mindset und Menschen mit Growth Mindset, beziehungsweise wir auch, jeder von uns auch mal wechseln können, je nach Situation oder Umfeld, dem wir ausgesetzt sind. Ein Fixed Mindset heißt, dann gehe ich davon aus, Intelligenz, Können ist statisch. Also ich habe was mitbekommen, das habe ich in mir und dann muss ich jetzt damit umgehen. Growth Mindset heißt, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann lernen, ich kann schlauer werden, ich kann mich und meine Fähigkeiten weiterentwickeln. Und wenn ich jetzt sozusagen davon ausgehe, von dem Fixed Mindset, wenn ich das in meinem Kopf habe, dann ist es so, dass ich alles natürlich daran gebe, weil es wurde mir ja sozusagen einmal gegeben und jetzt muss ich sozusagen eigentlich dauernd beweisen, wie viel Intelligenz ich in mir habe und muss möglichst intelligent wirken. Wozu führt das? Natürlich dazu, dass ich versuche, Herausforderungen aus dem Weg zu gehen, damit ja nicht rauskommt, dass ich vielleicht doch nicht so intelligent bin. Ich gebe schneller auf, wenn ich merke, dass ich mich wirklich anstrengen muss, dann sehe ich das als nicht sinnvoll, weil dann bin ich ja nicht intelligent genug dafür oder dann ist meine Fähigkeit nicht gut genug dafür, wenn ich mich jetzt anstrengen muss und mir das nicht alles so zufliegt und ich das nicht so leicht und easy kann. Wenn Kritik kommt, finde ich das schwierig, damit umzugehen, weil ich dann das Gefühl habe, ich als Person werde angegriffen, weil das ist ja etwas, was in mir ist sozusagen oder halt auch nicht in mir ist, dann die Intelligenz. Und wenn andere erfolgreich sind, weil bedeutet das beim Fixed Mindset, dass ich Angst bekomme, dass die anderen sozusagen besser sind als ich und über mich erheben und nicht etwas, womit ich mitwachsen kann. Und das ist beim Growth Mindset genau gegenübergestellt, das Thema, ich freue mich über Herausforderungen und sehe das als etwas, woran ich wachsen kann. Etwas, wo ich was Neues lernen kann. Kinder zum Beispiel in Studien, die haben dann gesagt, wow, cool, das ist ja interessant. Oh, da kann ich ja jetzt wirklich mal was lernen. Und andere haben gesagt, oh nee, das ist super schwierig. Was bin ich ein Idiot? Das kann ich nicht. Also schon so an so Sätzen kann man sowas schon teilweise dann rausfinden, wie die Kinder oder dann auch Erwachsene eingestellt sind. Menschen, die wirklich ein Growth Mindset haben, die sagen, ich will wachsen, ich kann wachsen. Das heißt, auch negatives Feedback nehmen sie auf und versuchen, das in was Positives zu entwickeln. Das heißt, sie können dann schauen, okay, da bin ich noch nicht so gut. Wie kann ich mich da weiterentwickeln? Und nicht als eine Kritik an der Persönlichkeit. Und wenn andere wachsen und größer werden, dann sehen sie das eher als eine Motivation, als eine Unterstützung, als etwas, um sich sozusagen mit ins Fahrwasser zu werfen und mitzuwachsen. Und das Verrückte ist, wenn ich das eine glaube, also wenn ich ans Fixed Mindset glaube und das meine von mir, dann hat das so einen extremen Einfluss auf mein Verhalten, dass es dann auch dieses Self-Fulfilling Prophecy ist, viel dieses, ja, ist ja so, es klappt ja auch nicht, es funktioniert ja auch nicht. Und sobald ich sozusagen mir darüber bewusst bin, dass unser Gehirn weiter wächst und sich weiterentwickelt, worüber wir eben auch schon gesprochen haben, dann gehe ich sozusagen diese Veränderungen auch wirklich an und möchte mich weiterentwickeln. Und das ist auch super interessant, denn wir müssen das jeder für uns erstmal klar haben und reflektieren. Dann mal schauen, wann bin ich vielleicht in welchem Mindset? Das kann sich, wie gesagt, im Umfeld, zum Beispiel im beruflichen Umfeld und zu Hause verändern. Vielleicht auch, wenn ich in mein Heimatdorf komme, ist es anders als da, wo ich jetzt wohne. Also da mal so ein bisschen drauf zu achten, in welchem Mindset bin ich gerade, sich dessen sehr bewusst zu sein, dass es sozusagen diese zwei Stränge gibt, diese zwei Möglichkeiten der Mindsets, hilft schon super viel. Das Reflektieren hilft. Und dann hilft noch eine Sache, wenn wir mit unseren Kindern sprechen, wenn wir uns dessen sehr bewusst sind, dann können wir das bei den Kindern auch ganz klar dieses ich kann das noch nicht sagen, also auch zu sich selbst. Und da ist es super wichtig, auch ein gutes Vorbild zu sein, nicht zu sagen, ach, ich kann das einfach nicht, sondern ich kann das noch nicht oder ich habe das noch nicht gelernt. Das ist ein Riesenunterschied, als ich kann das nicht, ich kann kein Mathe, ich kann kein Englisch, ich konnte nie Mathe. Also Eltern benutzen sowas ja auch oft, um die Kinder versuchen zu entlasten, vielleicht wenn sie in der Schule sind, ach, ich konnte auch nie Mathe. Kann halt auch das zum Fixed Mindset hinführen. Und da den Kindern, egal ob sie Schule lernen oder Fahrrad fahren oder schwimmen oder Matsche zu einer Kugelform lernen, sie merken, ich bin selbstwirksam, ich kann was lernen, ich werde in etwas besser. Und deswegen ist jede Art von Lernen, ob das jetzt Hausaufgaben am Schreibtisch ist oder etwas draußen in der Natur, etwas, das uns helfen kann, in dieses Growth Mindset zu gehen und mir immer wieder neuen Herausforderungen zu widmen und darin besser zu werden, da wo ich das gerne möchte und auch Interesse habe.
Je mehr ich mich selber irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung und sowas beschäftige, desto wichtiger finde ich auch, das in der Erziehung von meinen Kindern einfließen zu lassen. Weil wie ich mit einem Kind spreche, ob ich jetzt immer sage, ah nee, lass das oder du verbietest alles oder du lässt das Kind einfach ausprobieren. Da kann man ja so viel Grundbausteine schon legen für später und ist sich vielleicht dessen auch gar nicht bewusst. Deswegen hochinteressantes Thema. Und ich muss auch immer dran denken, ich habe da irgendwie mal so ein Bild auf Facebook gefunden, da stand irgendwie verglichen Kindererziehung 1980 verglichen mit Kindererziehung heute. Und Kindererziehung 1980 war irgendwie, gib deinem Kind ab und zu mal was zu essen, fertig. Und Kindererziehung heute ist irgendwie, du musst auf biologische Ernährung und du musst auf 1 Million Dinge achten und dass die Verpackung biologisch abbaubar ist und dass du nicht genderspezifisch deine Kinder ansprichst. Und du musst auf so viele Dinge, sollte man irgendwie achten. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ah ja, wir sind auch alle irgendwie groß geworden.
Genau, wichtig ist, glaube ich, vor allem, dass man also sich Zeit für sich nimmt, gut für sich selbst sorgt und da auch ein gutes Vorbild sein kann. Also ich glaube, dass das viel mehr bringt, als dann möglichst versuchen, das Kind in eine gewisse Richtung zu erziehen, sondern eher für sich selbst zu sorgen und da zu schauen, dass man für das Kind gut da sein kann und liebevoll sein kann. Das ist so in meinen Augen. Aber das, dann sind wir jetzt auch bei einem ganz anderen Thema.
Ja, ne, aber es ist ja vielleicht, du bist ja auch Mutter. Vielleicht wäre das jetzt ein schöner Abschluss von dir, noch ein paar Tipps. Worauf achtest du denn, wenn du mit deinen Kindern kommunizierst?
Worauf ich wirklich versuche zu achten, ist, wenn meine Tochter sagt, also meine Ältere sagt das schon, meine Kleine sagt das noch nicht so viel, aber ich kann das nicht, das sagt sie gar nicht oft, aber dass ich dann sage, noch nicht oder ja, dann übst du einfach weiter oder probierst das aus, also sie da sozusagen mitzunehmen. Und worauf ich auch achte, ist, ich achte sehr darauf, dass ich interessiert bin sozusagen an dem, was sie da tun und es nicht bewerte. Das ist aber etwas, was ich auch sehr üben musste. Also nicht zu sagen, guck mal Mama, ich habe was gemalt, ah schön, sondern zu fragen, was ist es denn? Oder guck mal Mama, ich bin da hochgeklettert und dann, oh toll, sondern zu sagen, okay, wie hast du das denn geschafft? Oder was siehst du denn von da oben? Also das, sie wollen gar nicht bewertet werden. Das ist ja, was wir machen. Und was wir aufgrund unserer Erziehung und Gesellschaft so tun, sondern sie wollen ja gesehen werden. Und das ist etwas, worauf ich jetzt persönlich sehr achte, ist aber auch nicht immer leicht finde. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass jeder so seinen Weg findet, authentisch mit den Kindern umzugehen, auf die Art und Weise, die für denjenigen möglich ist. So. Also und sich selbst immer wieder reflektiert, dass wir nicht zu sehr unsere alten Muster mitnehmen, die wir selber natürlich auch bekommen haben und wo es unheimlich schwer ist, sich von denen einfach auch zu lösen. Das ist so für mich das, worauf ich achte. Und da muss aber jeder selber natürlich schauen, was ihr oder ihm wichtig ist.
Ja, ja, genau. Die alten Muster aus dem Keller hervorzerren und mal beleuchten. Ja, und für mich ist auch einfach immer wichtig zu sehen, dass meine Kinder irgendwie auch richtige Personen sind und dass man die nicht einfach wie so ein Haustier trainieren kann oder irgendwelche Erwartungen haben kann, dass sie in irgendeiner Weise funktionieren, sondern die haben halt auch ihre Interessen und ihre Meinung und das irgendwie wahrzunehmen, auch wenn es nicht bequem ist, sage ich mal.
Ja. Ja. Ja, und die Bedürfnisse gleich schwer wiegen. Also da muss man halt gucken. Es ist nicht, dass die Bedürfnisse weniger wiegen, weil sie Kinder sind. Ne? Im Gegenteil ist es oftmals eher das Gegenteil dessen, ja.
Genau. Ja, schön. Was für ein schönes Ende für diesen Podcast. Vielen lieben Dank, Charlotte, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles so ausführlich zu erklären. Wenn sich jetzt vielleicht jemand für ein Coaching interessiert, wo und wie kann man dich denn am besten finden und kontaktieren?
Ja, also das geht auf jeden Fall über LinkedIn, einfach mit meinem Namen, Charlotte Mahnschein, oder auf consultingcm.de. Das ist meine Website. Da könnt ihr gerne Kontakt mit mir aufnehmen.
Und alle Links, die du gerade genannt hast, die kann man auch nachschlagen unter lifestylemama.net/19. Super, vielen Dank, Charlotte, für deine Zeit und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.
Ja, danke dir.